This is Radio.
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, es ist Dienstag, der 19.12. um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die schon Last Christmas was ganz Besonderes war, Doppelpass on Air, hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unsere heute zwei Gäste vorstellen zu dürfen. Zum einen Birgit Löber-Hirsch. Hallo Birgit.
Hallo.
Und Oliver Gangelbauer. Hallo.
Schönen guten Abend.
Oliver, ja. Schön. So, nach meiner kleinen Vorrede hat sich bestimmt der Luca eine erste Frage ausgedacht.
Ja, auch von meiner Seite natürlich erstmal herzlich willkommen an euch beiden und ich würde euch bitten, einmal zum Einstieg euch gerne beide einmal kurz vorzustellen, was ihr macht, welcher Funktion ihr heute hier seid und wie ihr zum Waldhof gekommen seid. Und Birgit, fang doch du gerne an.
Okay, ja. Ja, es war, glaube ich, ja bei der Vorstellung schriftlichen von euch, dass wir heute kommen, auch schon bei mir gesagt, dass ich ja zwei Funktionen habe. Ich bin einmal im Präsidium vom SV Waldhof und bin Behindertenfanbeauftragte. Behindertenfanbeauftragte bin ich, ich weiß es nicht genau, es ist entweder 2008 oder 2009. Und ins Präsidium gekommen bin ich im November 2018. Und ich denke, da hat auch Ausfluss gehabt meine Tätigkeit als Behindertenfanbeauftragte. Der Stefan Höss war seinerzeit im Aufsichtsrat und hat mich bei irgendeinem Auswärtsspiel, auch das weiß ich nicht mehr, wo das war, es war noch Regionalliga, angesprochen. Du sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? Und ich so, warum? Ja, erzähl erst mal. Ja, dann habe ich ihm das erzählt. Und also ich bin bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, bin als Referentin für Rehabilitation tätig und habe da so eine koordinierende Aufgabe. Wir schauen zu, dass unsere 7 Dependancen, die wir haben, möglichst überall gleich arbeiten. Ne? Und also das mache ich so, wir geben bei uns im Referat die Vorgaben dafür. Und dann gesagt, okay, das klingt interessant und so. Ich sage, ja, Stefan, jetzt rück mal raus, was möchtest du denn? Ja, wart mal ab, ich muss erstmal mit meinen Kollegen sprechen. Naja, und dann hat er dann nochmal Kontakt mit mir aufgenommen und sagt, ja, du weißt ja, ich bin im Aufsichtsrat vom e.V. und ich wollte schon immer eine Frau drin haben und ich finde, du würdest das ganz gut machen. Da war ja seinerzeit die Sache mit Uerdingen. Danach gab es ja mal auch so eine Aufbereitung mit Pro Waldhof und die Ultras waren da und alles. Und dann bin ich auch irgendwann aufgestanden, habe meine Meinung dazu gesagt. Und da fand er einfach gut, wie ich das gemacht habe und hat gesagt, ich fand das einfach klasse. Auch, dass du dich als Gänsefüßchen-Frau im Fußballbereich aufstehst und sagst, was du davon gehalten hast, was da war. Und einfach deine Meinung souverän vertreten hast und dass er deshalb überlegt hat, ob ich das machen könnte. Okay, dann habe ich da eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, Stefan, okay, würde ich machen. So, noch einen Tag später, oder lass es 2 gewesen sein, kam wieder der Anruf von Stefan, du Birgit, der Herr Behns möchte mich gerne in seinem Team Präsidium haben. Wie sieht's denn mit dir aus? Ja, und dann war mir ein bisschen mulmig. Ich habe gesagt, boah, da kann ich jetzt nicht sofort sagen. Ich finde, das ist nochmal was anderes als Aufsichtsrat. Das Aufsichtsrat ist was Kontrollierendes und Präsidium ist selber zusehen, dass dieser Verein existiert, dass es dem gut geht und alles, dass alles am Laufen ist. Und ja, aber irgendwann habe ich dann für mich gedacht, habe auch mit einigen drüber geredet, gedacht, was soll's, nimm diese Chance an, auch gerade nimm diese Chance an als Frau in dieser Branche. Ja, mach es einfach mal. Ja. Also und da bin ich dazu gekommen.
Okay, und du wurdest dann in welcher Funktion, kamst du dann ins Präsidium?
Also das war von Anfang an die Thematik Inklusion.
Mhm. Und hat sich das jetzt ein bisschen verändert oder bist du da, oder ist das sozusagen der
einzige? Nee, es hat sich erweitert dadurch, dass Anpfiff ins Leben raus ist und wir die Thematik Schule, Beruf, Soziales auch mit abbilden. Carlo hat uns da auch schon unterstützt, hat ein bisschen Input gegeben, bei was man so bei den Jugendlichen achten soll und so. Und da bin ich mit Matthias Findeisen, haben wir zusammen Firmen aufgesucht, also Coca-Cola, Hutchinson, Daimler, Truck und Essity, mit denen sind wir in Kooperation eingegangen, dass wir sagen, unsere Jugendlichen, wir wollen das machen, auch sogar verpflichtend so ab der U15, schaut nach einem Plan B. Wir wissen, ihr wollt alle Profifußballer sein, aber das wird nicht immer so. Und wir wollen euch zeigen, was es hier in Mannheim für Möglichkeiten für Berufe gibt. Und dann gehen wir in die Firmen oder die Firmen kommen zu uns. Wir haben eine Jobcoach-Firma an Land gezogen, die auch den Jugendlichen hilft, bei wie man gute Bewerbung schreibt, wie man sich verkauft beim Vorstellungsgespräch und so, weil es ist teilweise erschreckend. Aber das ist nicht fußballspezifisch oder bei uns im Verein, sondern allgemein mittlerweile, dass die Jugendlichen sowas gar nicht mehr können, obwohl in der Schule auch sowas angeboten wird. Und da möchten wir halt diesen Weg des Plan B gehen und da bin ich mit involviert. Also wir haben da einen Minijobber eingestellt, der vorher auch bei Anpfiff ins Leben war. Aber so das Drumherum, erstmal bei den Firmen den Fuß in die Tür kommen, das macht sich dann doch besser. Guten Tag, ich bin vom Präsidium, vom SV Waldhof und dann darf man natürlich kommen. Ja.
Okay. Dann würden wir dich doch mal ins Boot holen, Olli. Genau. Erzähl doch mal vielleicht, wie du zum Waldhof gekommen bist und vielleicht auch, welche Funktion du jetzt gerade ausübst.
Okay, gerne. Also mein Name ist Oliver Gangelbauer. Ich bin als Bu auf dem Waldhof, dem Stadtteil Waldhof, aufgewachsen. Zwei Parallelstraßen vom Alsenweg weg. Und wie das so ist, alle kleinen Jungs wollen kicken. Ja, und was hat meine Mutter gemacht? Mich beim SV Waldhof angemeldet. War eine ganz gute Entscheidung. Und das war dann gerade in der Zeit, als ich als Bu bei den Bambitis anfing, dass die erste Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja, und so habe ich natürlich ganz viel mitgenommen und sozusagen diese Tradition, die wir in unserem Verein haben, von Kindesbeinen aufgesogen. Aufgrund meines Augenleidens ging die Fußballerkarriere nicht wirklich lang. Ich habe es nochmal mit Handball probiert, nicht beim SV Waldhof. Auch das ging dann nicht wirklich lange, weil einfach Sehvermögen immer schlechter wurde. Aber seither war ich dann einfach dem SV Waldhof stark verbunden. Als Jugendlicher unregelmäßig ins Stadion gegangen und irgendwann immer häufiger mit den Kumpels, wie das so ist, und alle möglichen Auswärtsspiele mitgemacht. Und dann irgendwann ist man mal erwachsen, dann überlegt man sich, was will man machen, ne? Nicht nur Fan sein, sondern sich vielleicht auch ein bisschen engagieren. Und ich bin so einer, der gerne auf der Tribüne motzt, wie so das dazugehört bei unserem Waldhof. Aber ich bin der Meinung, motzen alleine reicht nicht. Ich bin dann auch jemand, der gerne anpackt und was bewegt. Ja, und damals war das so, dass ich gesagt habe, ja, irgendwas will ich tun, ich will mich irgendwo betätigen und kam dann bei Pro Waldhof sozusagen rein, habe mich da engagiert im Fanbereich.
Wann war das?
Wann ich tatsächlich anfing, 2005. Also die ersten Sachen, wo ich beim Waldhof ein bisschen mitgeholfen habe, war 2003, dieses legendäre Spiel nach dem Zwangsabstieg, erste Spiel in der Viertklassigkeit, wo wir auf einmal Tickets nachdrucken mussten, händig gemalt haben, gestempelt, da habe ich dann geholfen und irgendwelche Tickets verteilt, also einfach, weil ich zu früh im Stadion war und einer der Ersten und irgendwann war da Not am Mann, dann kam der Bernd Helfmann, du helfen, jetzt hier, und dann habe ich das halt getan. Und seitdem hänge ich da so ein bisschen drin. Und wie gesagt, da kam dann die Geschichte bei Pro Waldhof. 2005 fing das an. Habe dann gemerkt, dass gerade nach dem Zwangsabstieg viel im Fanbereich auch vakant war. Birgit, du hast gerade das Thema auch, ne, Behindertenbetreuung angesprochen. Damals gab es einfach nach dem Abstieg aus der zweiten Liga keine Schwerbehindertenbetreuung. Die habe ich dann wieder ein bisschen aufgebaut, habe mich da so ein bisschen drum gekümmert, versucht das alles so ein bisschen zu koordinieren. Wie gesagt, dann kam Pro Waldhof, da erst mit im Vorstand, dann irgendwann Vorsitzender. Da verschiedene Sachen gemacht und dann, sag ich mal, kam die Familienphase. Also meine Frau hat gesagt, du darfst alles machen, was du willst, aber wenn die Kinder da ist, wäre es ganz schön, wenn du auch mal zu Hause wärst. Will heißen, da habe ich dann alle meine Ämter abgegeben, als die Kinder da waren. Da war ich dann im Stadion, ich sag mal, auf einer anderen Tribüne heimisch, wie das ist. Man wandert ja, umso älter man wird. Ne? Erst auf der Ost, dann wird man auf der Südtribüne. Als die Kinder da waren, ging es dann auf die Haupttribüne. Da waren wir dann im Club der 100 heimisch. Das war ganz schön. Da konnte man auch die Kinder mal spielen lassen und Fußball gucken. Das war super familiär und toll. Und irgendwann waren die Kinder größer. Ich sag, jetzt muss ich wieder was tun. Und dann war dann die Frage, wo und wie kann ich mich engagieren? Und da habe ich mich dann aufstellen lassen für die Aufsichtsratwahlen, für die letzte, die es gab, und wurde glücklicher oder netterweise auch gewählt. Und seither bin ich jetzt im Aufsichtsrat beim SV Waldhof e.V.
Und was ist deine Aufgabe im Aufsichtsrat?
Also wir haben im Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung, dass wir sagen, die eine Person ist für das zuständig, die andere für das. Das ist anders wie beim Präsidium, wo es ja konkrete Aufgaben gibt. Also wir sind als Gesamtgremium zuständig. Ich bin da zwar stellvertretender Vorsitzender, aber tatsächlich gibt es jetzt keine strenge Zuordnung. Natürlich bringt jeder so seine eigenen Skills mit. Und ich sag mal, durch meine bisherigen Vereinsmeier-Tätigkeiten im e.V. Und das, was mich einfach interessiert, ganz klar, ist so Sachen wie Satzungsfragen, auch von dem beruflichen Background, den ich mitbringe, alles, was so mit Verträgen zu tun hat und Finanzen, da gehe ich gerne tiefer rein und nerv dann das Präsidium auch mit irgendwelchen Fragen, wo ist was geregelt und müssen wir nicht da und da was tun. Wobei ich sagen muss, das funktioniert, wie gesagt, einerseits sehr gut im Aufsichtsrat, dass das als Gesamtgremium funktioniert, aber auch hier mit dem Präsidium. Und wir verstehen als Aufsichtsrat uns wirklich im beiderlei Wortsinne, Aufsicht und Rat. Also einerseits haben wir eine kontrollierende Funktion, hat Birgit ja auch gerade angesprochen, aber andererseits verstehen wir uns auch als Ratgeber. Also wenn es irgendwelche Themen gibt, wo wir sagen, naja, da können wir einen Input geben oder Link zu irgendwelchen Dingen herstellen, zur Politik oder sonst irgendetwas, dass wir da auch unterstützend tätig sind.
Gib doch mal ein konkretes Beispiel, was du zum Beispiel zuletzt bei der Satzung irgendwie moniert hast, verändert hast. Gibt es da irgendwie was so ein bisschen Konkreteres?
Wir hatten ja gerade in der letzten Mitgliederversammlung das Thema Satzungsänderungen und wir hatten eben in der gemeinsamen Sitzung von Präsidium und Aufsichtsrat, wir haben regelmäßig gemeinsame Sitzungen, uns wiederholt mit dem Thema beschäftigt, was müssen wir in der Satzung tun? Also wirklich, wo gibt es rechtliche Vorgaben, wo gibt es Mitgliederbeschlüsse, die umgesetzt werden müssen? Und dann kommt eben die zweite Frage, was wollen wir noch ändern? Und da haben wir uns sehr intensiv mit beschäftigt. Wir waren aber jetzt leider noch nicht so weit, dass wir gesagt haben, wir können das jetzt schon in die Mitgliederversammlung bringen, weil es einfach noch Abstimmungsbedarfe gibt. Wir haben auch den Impuls ans Präsidium gegeben, zu überlegen, inwieweit das mit der Mitgliedschaft oder mit der ganzen Mitgliederversammlung diskutiert wird. Also das sollte eben nicht eine Top-Down-Geschichte werden, sondern eher eine Bottom-Up-Geschichte. Aber da haben wir auch solche Themen diskutiert. Inwieweit wollen wir Inklusion mit in die Satzung aufnehmen? Muss es nicht auch ein Vereinsziel und Zweck sein? Und ähnliche Dinge, die wir einfach auch für zeitgemäß und für uns adäquat finden, die damit reingehören. Also, und da sind wir gerade mitten in der Diskussion.
Also das heißt, das sind so die nächsten Dinge, die dann anstehen und kommen werden, hoffentlich.
Wenn es nicht durch ein anderes Thema überholt wird, ja, das weiß man nie. Also es wurde in der letzten Mitgliederversammlung zumindest angekündigt, dass da was kommen soll. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da weitermachen.
Also das haben wir uns auf die Agenda geschrieben für 24.
Ja. Okay, gut.
Ich stelle einfach mal eine Frage von Damuda Sexicht. Und zwar, man hört, ihr habt einen relativ großen Aufgabenbereich, beide auch. Und ist die Tätigkeit denn ehrenamtlich oder bekommt ihr eine Aufwandsentschädigung? Was heißt oder? Zum Ehrenamt noch eine Aufwandsentschädigung?
Nein, das ist ehrenamtlich und also eine Aufwandsentschädigung gibt es nicht.
Man muss wirklich mal sagen, also das kriegen die Leute vielleicht nicht so mit, die nicht so nah dran sind im Verein, als was da im e.V. passiert. Das hat ja nichts mit der GmbH zu tun in dem Sinne, sondern dass es wirklich ganz viele, viele fleißige Helfer im Hintergrund gibt, die da arbeiten und teilweise wirklich für umsonst. Die Trainer bekommen, glaube ich, ein bisschen Geld, aber das ist auch, also in dem Verein verdient niemand sich ein Porsche oder sowas.
Nein, also ich muss ja auch sagen, also wir haben also ein Riesenlob, muss ich mal auch sagen, an unsere sämtlichen Abteilungsleitungen. Ja, wir haben ja, jetzt hoffe ich, kriege ich es alles, wäre peinlich, wenn nicht. Schiedsrichter, Handball, Tennis, Gymnastik, Harmonia als Privatmannschaft und dann auch die andere Fußball-Privatmannschaft. Und diese kleinen Abteilungen, ja.
E-Sport? Ich weiß nicht, ob die...
Nee, die gehören...
Nicht beim EV. Die sind nur sozusagen...
Genau, Jugendfußball haben wir halt noch. Ne?
Ja, Jugendfußball, aber ja. E-Sport ist GmbH. Ja. Irgendwie. Und die verwalten sich eigentlich alle selber und diese Abteilungsleiter, was die auch für Arbeit reinstecken. Ne? Und die haben ja auch, die haben praktisch ihr Budget und kümmern sich da auch drum, dass das eingehalten wird, weil wir haben nicht riesig viel Geld, ne, und dass das alles funktioniert und klappt, also wenn wir die nicht hätten, ne, also wir sind oben so, sage ich mal, das Präsidium ist eigentlich dafür da, was ist die Aufgabe vom Präsidium, ne? Das Präsidium erstellt einen Wirtschaftsplan, das Präsidium guckt, was wird dieser Verein, um seine Aufgaben zu erfüllen, Sport treiben, ja, wie viel Geld brauche ich dafür und wie kommen die Einnahmen und so weiter und dass das ausgeglichen ist. Ne? Ich meine, das ist eigentlich das oberste Prinzip. Es ist eigentlich wie so eine Unternehmensführung, würde ich sagen, wenn man es mal nach außen ein bisschen gibt. Ja?
Also der Verein, da geht man nicht hin, um reich zu werden oder sich da irgendwie zu bedienen. Das ist kein Selbstbedienungsladen, sondern das ist ja eine Selbstverwirklichung. Alle, die sich in so einem Verein engagieren, wollen irgendetwas bewegen, was voranbringen. Und daher kommt auch dieses Thema der Waldhof-Familie aus meiner Sicht. Das sind die Personen, die sagen, ja, ich möchte mich engagieren, ich möchte was bewegen. Dass das natürlich auch weiterträgt, eben auch ins Stadion, in die Fanszene, das ist einfach eine weitere Dimension. Aber tatsächlich kommt es ja da, dass man eben gemeinsam ein Ziel erreichen will.
So. Ja, Tennis habe ich vergessen.
Nee, Tennis hat es gesagt.
Habe ich gesagt?
Ja. Nee, wegen Waldhof-Familie will ich auch nochmal sagen. Also der Paul und ich hatten das Glück, letztens bei so einer Ehrenveranstaltung dabei zu sein. Und da sieht man dann auch, wie Vereinsleben gelebt wird. Das muss man wirklich auch mal vielleicht an der Stelle sagen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Also es lohnt sich tatsächlich auch Mitglied beim e.V. zu werden.
Genau. vor allen Dingen jetzt mit auch den neuen Mitgliedsbeiträgen, Beiträgen mit den Strukturen, vielleicht auch mal die Kinder da mit einzubeziehen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht am Ende nochmal auf die Vereinsarbeit und so weiter, vielleicht nochmal die spezifischen Aufgaben und einfach mehr so jetzt auf das Thema Inklusion. Du bist ja da auch Inklusionsbeauftragte. Mhm. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz mit dir an, Olli. Wie ist es denn, hier gibt es eine Frage, wie ist es denn eigentlich ein Spiel blind oder nur oder eingeschränkt sozusagen anzuschauen? Also wie kann man sich das so vorstellen?
Anschauen in Gänsefüßchen. Mhm. Also ich sage immer, für mich ist die Welt nicht so hässlich oder auf den Fußball bezogen, für mich ist das Gekicke nicht ganz so schlimm wie für andere. Also ja, ich gehe regelmäßig ins Stadion, ich habe 2 Dauerkarten, ich habe es vorhin gesagt, früher auf der Ost, dann auf der Süd, mittlerweile auf der Haupttribüne. Da geht es mir gar nicht um den Fußball. Also das ist ja so, wer Fußball mag, guckt sich vielleicht nicht unbedingt den Waldhof an, sondern ich gehe dahin, weil ich mit dem Waldhof verbunden bin, weil mich das interessiert. Ich gehe wegen der Atmosphäre und den Freunden und der Waldhof-Familie hin. Also für mich ist es Stammtisch. Ich gehe dahin, ich treffe meine Leute, ich quatsch mit denen. Ich habe es gesagt, früher Club der 100, ne, da saß man da auch gemütlich ein Bierchen trinken vor dem Spiel, nach dem Spiel. Das ist das, was es mir gibt. Wirklich sehen kann ich es nicht. Ja, also ich sage immer, ich schaue die Waldhofspiele immer 2-mal. Einmal im Stadion und dann tatsächlich zu Hause nochmal am Fernseher. Muss man sich so vorstellen, ich bin nicht ganz blind. Ich habe noch ein Restsehvermögen, was über die letzten Jahre einfach immer schlechter wurde. Das ist einfach durch die Krankheit bedingt. Wenn ich dann nach Hause gehe, da habe ich halt Fernseher, die 2 Meter mindestens diagonal haben. Also ich habe auch eine Leinwand im Keller mit 5 Metern Diagonale. Und da schaue ich mir dann halt ein Spiel nochmal an. Da ist die Chance, dass ich dann vom Spiel was sehe, natürlich wesentlich größer als im Stadion. Jetzt habe ich die super Situation hier bei uns im Waldhof-Stadion, im Calvin-Stadion, dass ich versorgt werde mit dem, was da passiert. Also ich sauge Stimmung, Atmosphäre auf, das ist mir ganz wichtig, ne, weil ich eben auch von der Osttribüne komme. Beziehungsweise ganz früher war ich im G-Block, ja, da fing sozusagen meine Laufbahn an. Das ist mir wichtig, diese Stimmung, da was mitzukriegen. Ich bin halt jemand, der sehr sozusagen akustisch lebt. Wenn ich irgendwo hingehe, orientiere ich mich auch sehr stark übers Gehör. Und das ist das, was mir sehr viel gibt im Stadion. Das kann man einfach im Fernsehen nicht erleben. Ja, also vom Fernseher kriegt man Stadionatmosphäre einfach nicht rüber. Das ist das, was ich im Stadion brauche. Die Leute, die um mich rumsitzen, wissen eigentlich, dass ich nichts sehe. Die kommentieren eh jedes und alles. Das kennen wir ja auch aus dem Stadion. Also man kriegt ja oft erzählt, was da unten passiert. Und mittlerweile werde ich einfach gut versorgt. Das Fernradio hat diesen Service für sehr eingeschränkte Menschen, dass man einen Transponder bekommt. Nichts anderes wie ein Radioempfänger. Stöpselt seine Kopfhörer rein und dann kriegt man das Spiel kommentiert. Und das ist etwas, was ich wirklich genieße und mit allergrößten Dank und Anerkennung an die Dino und Konsorten, die das machen. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Service, was nicht selbstverständlich ist.
Definitiv nicht. Aber ist es dann zum Beispiel für dich was anderes, ob ein Spiel sozusagen gut ist oder ist es eigentlich letztlich egal? Also so, genau, wie sozusagen gibt es da für dich Unterschiede, sozusagen, ob der Waldhof irgendwie schön Fußball spielt oder eben so wie jetzt?
Der Ball nach jeder dritten Berührung eigentlich beim Gegner oder im Auslandet.
Also ich sehe das nicht, aber ich höre das und spüre das. Also das ist das. Man hört ja das Raunen, das Gemecker, die Leute, die neben einem schimpfen und irgendwann weiß man, welcher Spieler halt dauernd den Ball nicht stoppen kann oder nach ausschießt oder so. Also das kriege ich dann genauso mit, also ungeachtet davon, dass ich es kommentiert bekomme und erzählt bekomme. Das spürt man und das ist ein Unterschied, ob das jetzt, was weiß ich, in der jüngsten Vergangenheit ein Klöckner, schneller, attraktiverer Fußball war oder ein Rumpelfußball. Also das ist was man von der Atmosphäre sehr stark mitbekommt. Sehr ungeachtet davon, dass ich mir zu Hause dann nochmal anschaue. Ja, also, da will ich dann schon etwas attraktiver und vor allem mit besserem Ergebnis Fußball sehen. Ne?
Da kann man vielleicht die Frage noch anschließen. Gibt es was, was das Stadionerlebnis verbessern könnte noch für dich?
Keine Böller. Also es ist so, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich bin ein Freund von Pyro. Die Dinge, die ich sehe und wahrnehme, das finde ich toll. Böller ist eine absolute Katastrophe an der Stelle. Ich habe es gerade gesagt, ich sehe sehr stark über das Gehör, orientiere mich da stark. Und diese Böller sind einfach fürchterlich. Ob das jetzt außerhalb vom Stadion ist, wenn ich da irgendwie hinlaufe, das stört mich massiv. Oder im Stadion, das killt aus meiner Sicht eher Atmosphäre, anstatt dass Atmosphäre bringt. Gegen ein bisschen Rauch und Ähnliches habe ich überhaupt nichts. Das bringt mir eher Atmosphäre, das finde ich schön. Aber auch da bin ich nie so nah dran, dass ich mich gefährden würde. Deswegen habe ich da natürlich wahrscheinlich auch eine andere Meinung als jetzt, was weiß ich, der Ordnungsdienst oder die Polizei.
Biggie, dann kommen wir doch mal so ein bisschen auf deine, genau auf deine Funktion zu sprechen. Wie ist denn die Situation für die Menschen im Stadion? Also eben, wie ist denn die Situation zum Beispiel für Menschen, die seheingeschränkt sind? Wie ist die Menschen für die Rollifahrer? Wie ist denn da so deiner professionellen sozusagen Einschätzung nach?
Gut, also ich denke, ein Betroffener hat die bessere Einschätzung als ich. Aber erstmal möchte ich auch nochmal ganz großen Dank auch nochmal an Dino sagen, also dass der das auf die Beine gestellt hat. Das war ja auch schon zu Regionalliga-Zeiten. In der Regionalliga, glaube ich, gibt es wenige Vereine, die das gemacht haben. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, als ich von so einer Regionaltagung kam von der BBAG. Die hat in Karlsruhe stattgefunden.
Ganz kurz.
BBAG ist Behindertenfan-Arbeitsgemeinschaft. Und da haben wir, das haben wir irgendwann mal rausgekriegt, dass es die gibt. Und dann haben wir den Markus Komp gefragt, du, kann der Waldhof da mit eintreten, damit wir ein bisschen Hintergrundinfo kriegen, weil wo holt man sich so als ehrenamtlicher Inklusionsbehindertenfan-Beauftragte denn Input her, was ich alles machen kann? Da hat er gesagt, na, selbstverständlich. Und dann waren wir erst bei diesen Regionaltagungen und da haben wir die Vorsitzenden kennengelernt und die sind dann auch später zu uns ins Stadion gekommen. Aber jetzt zurück zur Radioreportage. Also ich habe da mit Dino geredet. Du, was denkst du, wie er macht das? Heißt, ob wir da irgendeine Möglichkeit haben? Oh ja, er erkundigt sich und was er für ein Equipment braucht und so weiter und hat das dann auch gemacht. Hat dann auch mit der GmbH gesprochen und hat letztendlich sich entschieden, dass er selber den entsprechenden Empfänger und den Sender und den Empfänger von den Spenden, die es seinerzeit gab, selber kauft. Und weil er hat gesagt, er möchte die Technik, mit der er gut umgehen kann, die er für gut hält. Und so haben wir das dann einfach auf die Beine gestellt, haben ein bisschen Werbung dafür gemacht innerhalb von Mannheim. Es war, glaube ich, dann im Mannheimer Morgen auch. Es gibt so Blindenverein haben wir angeschrieben und so. Mittlerweile haben wir 2 Dauerkartenbesitzer, die regelmäßig kommen, dich noch dazu. Mhm. Ne? Und also 3, die es meistens in Anspruch nehmen. Einer davon fährt sogar auswärts. Mhm. Dann nimmt Dino sein Equipment mit. Es wird dann vorher geklärt, wo sitzt ihr, wo braucht ihr die Karten, damit wir auch in der Nähe sind, weil so weit ist der Empfang nicht. Und das ist natürlich etwas, was uns unterscheidet, sage ich mal, von großen Bundesligisten und so. Die haben also Technik, keine Ahnung, ne? Solche Frequenzen irgendwie, wo man das teilweise im ganzen Stadion hören kann und so, sowas haben wir nicht. Ne? Das muss in der Nähe sein Dino, Markus und Manuel und das ist bei uns das Problem, die müssen auf die Haupt in den Block 13, du sitzt ein bisschen woanders, ne?
Ja, 12, 13.
Dafür reicht es aber auch, ne? Aber man könnte das nicht, dass die weiter weg sitzen und ich würde mal sagen, jemand, der richtig, richtig, richtig blind ist, hätte wahrscheinlich und zum ersten Mal in dieses Stadion geht, glaube ich, Schwierigkeiten, diese Stufen dort hochzugehen und den Platz zu finden? Oder was glaubst du, wenn man zum ersten Mal wohin geht?
Ja, Birgit, bin ich voll bei dir. Also jetzt hast du gerade den Vergleich zu Bundesligisten gezogen. Kann ich gleich sagen, ich war schon bei Bundesligaspielen, auch auf entsprechenden seheingeschränkten Plätzen. Da saß ich aber auch schon hinterm Pfosten. Ne? Also dafür haben wir hervorragende Plätze. Das ist vor allem spannend für die Begleitperson, die dann hinterm Pfosten halt gar nichts mitkriegt. Die Situation einfach bei uns, wir reden jetzt über seheingeschränkte, wir werden sicher auch gleich noch über Rollifahrer oder andere Gruppen sprechen. Aber es ist einfach so, die Wege bei uns im Stadion sind halt alle nicht barrierefrei. Mhm. Ob das Thema ist, wie komme ich als Sehgeist eingeschränkter mit einem blinden Langstock zu meinem Platz, einfach Schotterwege, ich muss immer um das Stadion rum, auf die Haupttribüne, nach dem Spiel schlechte Beleuchtung, um da wieder auch rauszukommen, es ist halt alles verbaut und verstellt. Wie gesagt, das ist für einen Seheingeschränkten schon nicht gut. Ich glaube, für den Rollifahrer ist das eine absolute Zumutung. Und das ist einfach die Situation. Ne? Also den Weg zum entsprechenden Platz überhaupt finden, wenn man noch nie in diesem Stadion war, das ist eine Herausforderung für sich. Das ist auch nicht wirklich gut beschildert.
Ja.
Wie gesagt, weder barrierefrei noch barrierearm mit all den Stufen und Plätzen, wie es da gibt.
Wo kommen zum Beispiel jetzt, erzähl doch mal, wie kommen denn Rollifahrer?
Also die Rollstuhlfahrer haben ihre Parkplätze auf P1 direkt vorm Stadion, also 8 Stück haben wir da für 15 Rolliplätze. Das ist aber okay, es kommen ja auch viele mit der Straßenbahn und so. Und der Einlass für die Rollifahrer ist über das Feuerwehrtor.
Das hinter ist, FGH.
Das ist eins, bevor es zur Ost reingeht. Ne? Und dann müssen die praktisch
darunter?
Richtig runter. Also das ist dann also auch dann, also es muss eine Begleitperson sein. Wir haben auch Rollstuhlfahrer, die einiges wiegen. Und dann wird zum Beispiel, dann kommen, wir haben auch Volunteers, die dann helfen. Ja? Oder wir haben dann auch welche, die gesagt haben, das schaffen wir nicht. Dann haben wir auch eine Durchfahrtsgenehmigung hinten über den Gartenschauweg. Dann dürfen die dort aussteigen. Das Auto muss aber wieder weg, ne? Und nachher wieder hinfahren und zum Abholen. Ja? Weil wir haben keinen direkten Zugang. Es ist also, und dieses, also wir haben auch schon Rollstuhlfahrer da gehabt, also auch schon als Gästefans, die sind klein, drahtig, total fit, die haben dann, die können mit ihrem Rollstuhl umgehen, wie, die können da Pirouetten mitdrehen, die können da auch drauf bremsen. Es gibt solche und solche, ne? Das ist immer irgendwie, aber ein kurzer, gerader Weg, den man sich wünschen würde, der gut ausgeschildert ist. Also wenn jemand zum Beispiel noch nie im Stadion war, dann muss ich auch jedes Mal, gebe ich meine Telefonnummer dann raus und sage, ich bin bis dann und dann an dem Tor. Solltest du dich verspäten, bitte ruf mich an, damit ich dann kommen kann und dich abholen. Weil alleine würde man diesen Weg nie finden, wo die hin müssen. Die wären hilflos.
Ja, vielleicht kannst du kurz den Zuhörern erklären, wo die Rollstuhlfahrer sitzen überhaupt. Das ist, glaube ich, auch sehr speziell im Stadion.
Ja, okay, also die Rollstuhlfahrer sind direkt vor der Haupttribüne, neben den Trainerbänken. Es ist natürlich auch kultig.
Also im Stadion-Innenraum.
Im Stadion-Innenraum. Es ist natürlich auch, die freuen sich teilweise auch darüber, auch Gäste, die schon bei uns waren. Boah, so nah war ich noch nie dran an den Spielern und so. Es hat was für sich, ne? Aber aus sicherheitstechnischen Gründen, es geht gar nicht. Es fliegen die Bälle in unsere Richtung. Gut, die haben alle Begleitpersonen dabei. Man wehrt das ab. Dann ist das andere, wir haben die Überdachung. Das ist ja ein ehemaliger Überdachung von Spielern. Und es war auch eine Spende dann. Und gegen Wind und Wetter ist man dadurch aber nicht richtig geschützt. Es ist kalt da unten. Es ist im Sommer brütend heiß dort unten. Ne? Und da sitzen, es ist ja nicht einfach so, ja, die sitzen halt die ganze Zeit im Rollstuhl. Ja, gut, jetzt im Winter, dann kriegen sie Decken. Aber das ist ja, das reicht nicht aus. Teilweise sind die immungeschwächt und so weiter. Das ist keine Freude. Dann gibt es dann wirklich so, gibt's auch mal den Anruf, du, ich bleib heute zu Hause, mir ist es zu heiß, mir ist es zu kalt, das kann ich nicht über 2 Stunden oder 2,5, die ich dann insgesamt dann da bin. Ne? Und das ist nicht gut. Was auch nicht gut ist, muss ich zugeben, Rollstuhlfahrer haben Emotionen, so wie alle, auch die Behindertenfanbeauftragte, wie sie hier sitzt, hat auch manchmal Emotionen. Und manchmal rutscht ein doch was raus, so Richtung Linienrichter oder und es ist dann auch schon mal vorgekommen, dass das dann auch im Spieltagsbericht stand und, ne, und, aber was können die denn dafür, dass sie so nah dran sind, ne? Ich meine, wenn dann jemand sagt, Mensch, bist du blind, das war doch, ne, aus oder was weiß ich, oder war kein Abseits oder ganz normal, was auf der Tribüne überall passiert, aber wenn man da so nah dran ist, also die Plätze sind suboptimal. Und es sind vor allen Dingen auch viel, viel zu wenig. Also wir haben 15, davon sind 13 per Dauerkarten vergeben. 2 müssen wir freihalten für Gästerollis. Also wir halten uns an diese 10%-Regelung. Macht nicht jeder Verein. Wir machen's. Und
also Gästefans stehen bei euch?
Ja, die stehen mit bei uns. Und das ist aber allerdings ist immer nett. Das ist ganz, ganz goldig. Ja.
Ja, ich habe nachgelesen, laut DFL-Vorgabe oder ja, wie soll man es nennen, sollten 50 Plätze, ne?
Also für ein Stadion mit CBS. Für ein Bestandsstadion würde man ungefähr sagen 50 Plätze.
Klasse. Und kannst du kurz mal erklären, wie die eigentlich sein sollten, die Plätze? Also da gibt es ja auch bestimmte Vorschriften, die muss man nicht ins Einzelne gehen, aber es gibt so 2, 3 Kriterien, glaube ich, die
vielleicht ganz, ganz, ganz wichtig ist uneingeschränkte Sicht aufs Spielfeld. Und zwar also auch, dass ich die Eckfahnen sehe und alles. Und uneingeschränkte Sicht aufs Spielfeld, auch zum Beispiel bei Torjubel. wenn vor mir die Leute aufstehen und jubeln. Also das darf die Rollstuhlfahrer nicht einschränken. Die Plätze müssen so gebaut sein, dass es die nicht einschränkt. Ja. Und gut, für mich dazu kommt noch, wenn ich Inklusion richtig leben würde, dann muss ich sagen, ich mag das Land nicht. Aber das ist Amerika ein super Beispiel. Ja. Die haben das in ihren Stadien überall. Du kannst, egal mit welcher Einschränkung, du kannst dich überall ins Stadion hinbegeben. Du kannst zu den teuersten Business-Seat-Plätzen, du kannst auf dem Stehplatz. Die haben überall die Möglichkeiten. Ja, und das ist eigentlich gelebte Inklusion. Denn es ist, du kommst ja auch nicht, das ist ja irgendwie wie sonst wie so ein Ghetto. Und du kommst ja auch nicht immer so zur Welt und dann kriegst du deine Freunde, die auch nur alle in Rollstuhl sind. Nein, es passiert einmal ja auch ein Schicksal. Und Autounfall oder sonst was, auf einmal sitzt du im Rollstuhl und warst vorher mit deinen Kumpels auf der Ost und du musst ganz alleine auf einmal irgendwo neu anfangen. Es fällt dir eh schwer, dein Leben hat sich geändert und nun bist du nicht mehr mit deinen Freunden. Du musst auf einmal woanders hin und ich finde das einfach, es sollte überall jeder hin können. Das wäre.
Ist der Business-Turm eigentlich Inklusion? Also ist das dann möglich?
Nein.
Okay, gut.
Das ist ja alles nur über Treppen erreichbar. Auch das wäre für mich Inklusion. Ja.
Okay.
Und deshalb, also ich persönlich aus der Sicht der Inklusionsbeauftragten, ist Inklusion in diesem Stadion nicht machbar. Also ich persönlich hätte gerne Neubau.
Du hättest gerne Neubau?
Ja.
Okay.
Wenn ich nur diese Sicht beachte, ich liebe das Karl-Benz-Stadion, ich habe da auch schon viel drin erlebt, aber für Inklusion sage ich nein.
Wie ist denn da aktuell der Stand? Man hat ja jetzt gerade letztens in der Presse wieder gelesen, dass da irgendwie es wohl eine Idee gibt für eine Möglichkeit, um Rolliplätze im Block 1 oder auf der Südtribüne irgendwo unterzubringen über eine Hebebühne oder wie auch immer das dann genau laufen soll. Genau, berichte uns doch gerne mal, wie der aktuelle Stand ist einfach, wie es weitergeht.
Also ich hatte ja vorhin schon von der BBAG berichtet. Die waren 2020 bei uns im Stadion und haben sich das angeschaut und geguckt, was man bei uns machen könnte. Und die kamen dann auf die Idee, dass also in dem Block 1 an der Süd, dass man von außen das öffnen könnte und über eine Rampe dort öffnen. Und in Reihe 6 ungefähr würde man ungefähr 40 Rollstuhlfahrerplätze hinkriegen, könnte das Ganze noch erweitern, dass wir auch Plätze schaffen in diesem Block, dann zum Beispiel auch für ältere Menschen mit Geheinschränkungen, die dann auch über diese Rampe hoch könnten, dass die ihre Rollatoren abstellen könnten und so. Das ist auch ein großes Problem im Karl-Benz-Stadion. Da haben wir nichts für, wird auch immer wieder angefragt. Ne? Habt ihr eine Lösung für mich? Mein Vater kann nicht mehr richtig laufen. Und dann lasse ich die über den Innenraum auf die Haupt, dann gehen die ein paar Stufen hoch, anders geht es nicht. Der Rollator wurde irgendwie an die Seite gestellt. Wenn der Max Meyer jetzt zuhört, dreht er mir den Kopf um oder den Hals um. Sicherheitsaspekte, ja. Das alles muss irgendwie gelöst werden. Wir haben eine Bevölkerung, die älter wird. Ja. Ich habe letztens erst erzählt, dass die Carla Spargerer, jeder kennt sie, die war ich jetzt auch im Winter oft nicht im Stadion, weil ihr geht es dann nicht so gut und die vielen Stufen, die sie auch laufen muss und so, da merkt man es auch wieder. Die ist nicht geh-eingeschränkt, aber einfach nicht mehr ganz so jung und nein, es ist mir zu beschwerlich und dann bleibe ich lieber zu Hause und das braucht eine Lösung. Ja, das braucht einfach eine Lösung. Wir brauchen Lösungen für taube Personen und
wie siehst du das? Wie siehst du das, Oliver? Ganz klar, ist ein Umbau da möglich oder ganz klar Neubau für das Stadion?
Also wenn es um die Aspekte geht, brauchen wir Neubau. Das Stadion ist als Interim geplant worden. Das ist schon damals verplant worden und falsch geplant worden. Wenn man überlegt, wo mal diese Rolliplätze vorgesehen waren, nämlich direkt vor der Gästetribüne. Das sind so ein paar Ausklappsitze für die Begleitpersonen und da sollten dann die Rollifahrer sitzen. Da sieht man schon, dass das nicht passt. Ich habe es vorhin schon gesagt, was der Waldhof hier macht, das holt das Beste raus. Ne? Also wie Birgit gerade sagt, das ist was Tolles, dass die Rollifahrer direkt am Platz sitzen dürfen. Unter den Gegebenheiten wird das Beste draus gemacht, aber es ist nicht das Richtige. Ja? Und wenn man solche Dinge mitdenken will, wird das im Karl-Wendt-Stadion auch durch Umbaumaßnahmen nie zu einem State-of-the-Art-Standard. Das geht gar nicht.
Okay, also
Genau, da gibt es noch eine dritte große Personengruppe, die hast du gerade genannt, die Gehörlosen eben, beziehungsweise schwerhörige Personen, die, wie schränkt die der Stadionbesuch jetzt ein? Was ist für die ein großes Handicap?
Also da müssen wir zugeben, dass wir auch noch keine Erhebung oder so gemacht haben, wie viel es davon bei uns einfach gibt. Wir haben schon drüber gesprochen, aber wir waren uns unsicher, wie komme ich da überhaupt ran und an welche Interessensgruppe müsste ich gehen, um das mal zu erfragen. Und da ist natürlich dann auch die Sache, weil wir so viele Baustellen haben, haben wir gesagt, kommen jetzt erstmal nicht und ich bräuchte die Dolmetscher und solche Sachen. Und auch dort, dann brauchen also ich glaube, dann läuft dann unten ja auch so ein Laufband soll, wo alles nochmal erklärt werden, direkt am Platz. Da sind auch wieder Sachen, die Kosten verursachen würden. Und es ist immer die Sache, wir sind Mieter, ne? Und das auch das alles so, alles solche Sachen müssen mit der Stadt abgestimmt werden. Die Stadt wollte diese Lösung umsetzen in 1, also in Block 1. Dann kam natürlich die Diskussion um den Stadionneubau oder Sanierung. Und bei der Sanierung war dann ja auch die Frage, schließen wir die Ecken? Und dann war man, Ecken schließen, wir wollten noch da die Rampe machen. Weist sich. Ne? Und deshalb ist es jetzt erstmal ein bisschen Stillstand. Der FB52 hat mit mir Kontakt aufgenommen. Ich habe hingeschrieben, nochmal nach dem Sachstand gefragt. Habe gesagt, ich bin heute hier bei Doppelpass on Air, wollte jetzt nochmal wissen. Und also Anfang Januar soll nochmal eine Begehung stattfinden im Stadion und nochmal drüber gesprochen werden, was man denn jetzt als Übergang vielleicht doch machen könnte. Es ist ja schon mal hinter unseren jetzigen Plätzen auf der Haupttribüne sind Stufen weggenommen worden, damit dort eventuell die Rollstuhlfahrer hingekonnt hätten und sich dann auch frei bewegen könnten. Aber da haben unsere Rollstuhlfahrer alle gesagt, das nehmen wir nicht an, das ist ebenerdig, wir haben eine ganz schlechte Sicht. Und auch von der Polizei wurde gesagt, so Sicherheitsbedenken, die Entfluchtung da hinten, da ist überhaupt nicht genug Platz und drehen und raus und das machen wir nicht. Also die bleiben vorne, also das Geld, was das ausgegeben wurde, war umsonst leider. Und man muss miteinander reden, man muss sehen, wie man vorankommt.
Werdet ihr eigentlich zum Beispiel, oder auch du, Olli, wirst du da zum Beispiel manchmal mit eingebunden? Oder wie sieht es denn aus, wenn ihr so im Austausch mit der Stadt seid? Wird dann auch zum Beispiel jetzt jemand, wirst du da einfach auch mitgefragt? Oder ist das sozusagen, oder ist das dann einfach so, Birgit, du als Beauftragte? Also wie wird eben diese Thematik sozusagen in einem möglichen Stadionneubau oder in einem Stadionumbau mit einem
Betrieb? Zu wenig, also viel zu wenig. Also wir erfahren es oft erst im Nachhinein, oder erzählt uns der Dekan was, Birgit, hast du schon gehört, die sind hier und wollen das und das machen und ich ja, interessant, ne? Also es passiert eigentlich zu wenig, ja. Und ich denke, wenn das Ganze jetzt, es ist ja auch diese Architektenstelle ausgeschrieben bei der Stadt, ist noch nicht besetzt, ist wohl jetzt die dritte Ausschreibungsrunde, hat der Herr Kaliske mir geschrieben. Und dann muss man unbedingt die Chance wahrnehmen, wenn da jemand Neues auf uns zukommt, sagen, hier, Interessengruppe Inklusion, bitte nehmt uns mit, egal bei was, egal ob Umbau oder Neubau, nehmt uns bitte mit.
Okay. Ja, was für alle Interessensvertretungen, glaube ich, gilt. Also der Austausch innerhalb des Vereins ist, glaube ich, gegeben, ne? Dass man da sich austauscht, wir allein schon durch unsere Ämter, aber man kennt die Personen auch. Ich glaube, das ist gegeben. Es fehlt dann einfach nur dieser Brückenschlag dann eben zu der planenden, ausführenden Stelle, zum Eigentümer. Und egal, was da kommt, da müssen alle Interessensvertretungen, ob das jetzt Fans sind, ob das eben eingeschränkte Personen sind oder, die müssen aus meiner Sicht alle mitgenommen werden und das fehlt noch.
Mhm. Ich muss gerade mal zurückfragen, ein paar Fragen zurückspringen. Du sagst vorhin, wir haben 13 Plätze für Heimfans, Rollstuhlfahrer. Ja. Das heißt, wir haben alle Dauerkarten. Das heißt, wenn es ein 14er dazukäme, hätte der gar keine Möglichkeit, da unten zu sitzen.
Genau, also wir haben eine Person, die Lydia, die kommt so oft wie möglich, die ist bei unserem Ticketing auf der Liste und er fragt mich immer, Birgit, hat jemand angerufen, okay. ist abgesprungen. Also da, wir sind eine Gemeinschaft und da sagt immer jeder, wenn du schon weißt, du kannst nicht kommen, also kurzfristig krank, das ist dann, da kannst du nichts machen. Aber wenn ich das schon 5 Tage vorher weiß oder was weiß ich, ich gehe auf den Geburtstag und ich komme bei dem Spiel nicht oder ich bin im Urlaub, die sagen dann, okay, ich komme nicht und dann geht das gleich ans Ticketing, du, ich habe einen Platz zu vergeben. Ja, genauso das Ticketing informiert mich auch, kommen keine Auswärtsfans, wenn jemand bei dir anfragt, also da sind immer die Kontakte, weil mal wird bei mir angerufen, mal wird beim Steven angerufen und dass wir das jeweils immer wissen, ja, weil es ist schade, wenn du diese Knappheit an Plätze hast und sie sind begehrt und du kannst es dann nicht weitergeben, ne? Also wir haben jetzt nicht so eine AGB, wie es bei großen Vereinen gibt, so Dauerkarte und wenn du weniger als 70% der Spiele da warst, kriegst du keine mehr, sowas machen wir nicht, wir machen das familiär miteinander. Wie der Waldhof halt so ist. Ja?
Genau. Vielleicht kannst du mal sagen, wie sich trotzdem, Olli, die Situation für Menschen mit Sehbehinderung in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, du hast ja jetzt auch schon von einem Aufstieg, Waldhof-Aufstieg, das ist ja jetzt auch schon 40 Jahre her, eigentlich so verändert hat, verbessert hat. Je nachdem, wird es einfach vielleicht jetzt wahrgenommen oder wie ist denn so die Entwicklung?
Ja, jetzt nimm uns da doch mal mit. Ja, gerne. Also wenn dann nur aus der Ich-Perspektive, ich bin jetzt nicht der Historiker, also bin ich hier Martin Willig, der dann jetzt alles sagt, wie es in den letzten 100 Jahren war. Ja, aber natürlich, ich habe schon ein bisschen was gesehen, auch schon einige Stadien hier in der Republik gesehen. Dieses Thema sehr eingeschränkte Personen gibt es jetzt noch nicht so lange, dass da was gemacht wird. Ja. Also das kam auch in den Bundesliga-Stadien auch sehr stark mit Fanradios und Ähnliches. Also wenn ich überlege, als Kind, da war das kein Thema. Das, ja, wenn man halt nichts gesehen hat, ja, sagt man, ja, ich sehe auch nichts hier im Stehblock, weil vor mir halt ein Ochse steht, ja, oder mit der Fahne schwenkt.
Ah, nun, nein, ich sehe nichts.
Ja, genau. Ne? Ja. Oder der mit der Blindenfahne früher immer der Zweitliga-Zeiten, ne, auf der Südtribüne, was ist denn das, Block D oder was der war, da immer gewedelt. Das war das Einzige, ja. Also wenn es um Sehbehinderte ging, ging es um den Schiri, die blinde Sau, ja. Aber ansonsten war das kein Thema. Und das ist ein Thema, was so ich, also gefühlt würde ich sagen, die letzten 20 Jahre auch mit der technischen Entwicklung einfach herkam, dass das die Möglichkeiten da waren, dass man mit vertretbaren Mitteln das im Stadion ausfunken konnte. Und wie gesagt, halt, ich habe es bei uns einfach im Verein halt gemerkt, dass ich dann auch gesagt habe, ich nehme das mal in Anspruch. Also früher hätte ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist toll, dass es so Angebote gibt, was einfach auch hilft. Ne? Also wir hatten es ja, Birgit hat es gesagt, ich bin nicht der Einzige. Es gibt weitere Personen, die da im Stadion sind. Das hat man so wahrscheinlich gar nicht auf dem Radar, dass da Leute auch dabei sind, die da so ein bisschen Support brauchen, um diese Spiele auch wahrnehmen zu können. Mhm. Also nicht sehen, sondern mehr wahrnehmen zu können als nur übers Gehör. Ja, mehr kann ich ja, glaube ich, gar nicht so sagen.
Okay. Ja, dann würde ich nochmal, Birgit, an dich die Frage stellen. Du hast ja angesprochen, wir haben deutlich zu wenige Plätze für Rollstuhlfahrer oder generell auch für eingeschränkte Personen. Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, oder gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann der DFB kommt und sagt, Rollifahrer müssen aus dem Innenraum raus, jetzt? Und was würde man dann machen? Also
der DFB ist da doch noch sehr, sehr großzügig. Ja, und deshalb hat es mich auch erschreckt, wo dann letztens was wirklich war, so Spielbericht und wohl ein Schiedsrichter auch gesagt, wenn zu mir noch was gesagt wird, lasse ich die Rollis hier räumen. Also ja, wenn sowas passieren würde, das wäre natürlich ein gefundenes Fressen irgendwie. Das sowas muss man vermeiden, ne? Ich glaube es nicht, dass das passieren würde, weil das wäre ja auch für den DFB, das wäre ein Skandal, ne? Es wäre irgendwie ein Skandal, es wäre für die Stadt ein Skandal, es wäre für alle ein Skandal, wenn so etwas passiert. Also das glaube ich, bei der DFL ist es anders. Also wir hatten bei uns auch mal eine Sitzung im Stadion, wo auch dann eine Vertreterin von der DFL dabei war, die Ronja, und die hat sich alles so angeguckt und hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, ihr möchtet aufsteigen? Ne? Also mehr sage ich jetzt einfach nicht. Ne? Also sie hat wirklich nur den Kopf geschüttelt über sehr, sehr vieles. Und das ist halt einfach die Sache. Da muss was passieren. Ja, Und ich meine, ich verstehe die Stadt, Geld ausgeben, wenn man nicht weiß, für wie viele Jahre. Andererseits gibt es ein Leitbild 2013, wo auch Teilhabe und Vielfalt mit drin steht. Und wenn ich so ein Leitbild herausgebe, muss ich auch dafür etwas tun. Ja, das ist einfach. Und wenn ich noch mal was sagen darf zum Thema Inklusion, ich habe nämlich gleich mal auf die Uhr geguckt, wir haben gar nicht mehr so lange. Das möchte ich unbedingt noch loswerden. Ich bin jetzt so dreist. Also, dass wir auch im Vereinsleben was tun, was so nach außen wenig bekannt ist, glaube ich. Also wir haben zwei Mannschaften, das heißt Mannschaften sind es nicht, zwei Teams, die durch unsere Buftis betreut werden. Also da haben wir den Tim Kalis, der leitet eine Dienstagsgruppe von jüngeren Kids, die sind 8 bis 13. Und der Mika Träger, der leitet die Freitagsgruppe für die Altersgruppe von 14 bis 21 Jahren. Nachmittags, das ist jetzt oberpeinlich, ich glaube es ist 15 bis 16 Uhr, kann aber auch 15:30 bis 16 Uhr sein. Und also die trainieren dann eine Stunde, die haben körperliche und geistige Einschränkungen. Das ist keine Inklusion, das ist aber einfach, weil Inklusion wäre, ich mache mit anderen Sport. Aber wir bieten auch einer kleinen Gruppe etwas an im Fußballbereich. Hier könnt ihr kicken, hier könnt ihr dabei sein. Gut, ihr seht die anderen Mannschaften, ihr könnt euch bewegen und das ist, Sport ist wichtig, Bewegung ist wichtig, das ist für mich auch Teilhabe, ja, und dabei sein in einer Gemeinschaft, in der Gemeinschaft Waldhof auch und dass sie einfach irgendwie dazugehören, ja.
Ich muss gerade sagen, ich glaube, es ist auch schön, zu sagen, ich bin Mitglied beim Waldhof oder ja, ich spiele für eine Waldhöfer Mannschaft.
Genau, ne? Und beim Handball, der Erik Gröschel, es kam, glaube ich, auch die Frage, warum der auch noch als Inklusionsbeauftragter auf der Homepage steht. Der engagiert sich da auch sehr und ich hatte seinerzeit, wo ich eingestiegen, ja, jeder, der versuchen will, mit einer leichten Einschränkung, natürlich, wir können keine Rollifahrer bei uns reinlassen, wir haben gar nicht die Hallen dafür. Die Hallen sind nicht gebaut dafür. Oh, das geht leider nicht, ne? Und aber da engagiert er sich wirklich sehr. Ich glaube, letztes Jahr hat er auch als Mitorganisator Special Olympics Handball, war in der Herbert-Lucy-Halle. Und also wir sehen schon zu, da was zu machen. Die Daniela Biedermann, die ist ja auch Assistentin vom Präsidium und macht Gymnastik, macht aber auch Reha-Sport. Und Rehabilitationssport ist ja eigentlich auch für Menschen mit Einschränkungen. Das bekommst du dann auf Rezept verschrieben. Also das wird ist nicht beim SV Waldhof, wir haben keine eigene Halle, es sind Schulhallen in der Umgebung, aber kann man beim SV Waldhof machen, also im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten, sage ich mal einfach, das muss man so sagen, wir sind ein kleiner Verein mit wenig Mitgliedern, sehen wir zu, was können wir machen und können Menschen mit Einschränkungen auch eine kleine Heimat geben. Man könnte noch viel mehr machen. Und irgendwann, wenn ich mal nicht mehr arbeiten muss, will ich da auch mehr Input leisten. Aber du weißt es selber, wenn man immer so nebenbei macht, ja, noch neben einem 40-Stunden-Job, ja.
Und da ist eine Frage, die würde mich auch interessieren. Es gab es mal, leider gibt es nicht, hat nichts mit Einschränkungen zu tun, aber für Frauen. Es gibt keine Mädchen- und Frauenabteilung im Fußball. Nee. Warum ist das so? Es gab es mal, zeitlang.
Es gab es mal an die Gabi
erinnere ich mich noch. Meine Tochter hat selbst Fußball gespielt, würde vielleicht auch bald wieder spielen und ja.
Die Gabi, die das mal gemacht hat. Ich glaube, die Mädchen sind irgendwie weggebrochen, so wie ich das einfach nur von außen mitkam. Also seitdem ich im Präsidium bin, war das schon lange nicht mehr. Und ja, warum gibt es das nicht? Auch dafür müsste man Arbeit leisten, gucken, wie viele sind interessiert, schauen, wie kriege ich das auch hin. Und da geht es wirklich los. Ne? Dann muss ich wirklich so gucken, das ist jetzt vielleicht albern, aber ich muss gucken, Belegungspläne, Kabinen und so weiter. Ne? Also der Erik Gröschel vom Handball, der kann da ein Lied von singen, auf was der auch achtet. Ne? Mhm. Trainer, ne? Am besten keinen männlichen Trainer. Und wenn einen männlichen Trainer, dann noch einen weiblichen dazu, ne? Mit umziehen und so weiter und so fort. Diesen Schutzraum, auch den muss ich bieten können. Es ist leider so. Ne? Es ist ja beim Hockey mal, ne? Beim Hockey war das, dass vor kurzem da was passiert ist. Und auch da müsste man schauen, sage ich mal so, es wäre schön, aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir erstmal froh, dass wir unsere Jugend gerettet haben. Und da müssen wir auch zusehen, dass wir die nachhaltig retten. Also ganz großen Respekt an Horst, was der alles an Sponsoren geholt hat und so. Aber auch das müssen wir weiterführen, dass das so bleibt und dass wir das mit diesem Niveau halten können.
Belegung ist ja auch ein Thema. Also es geht ja nicht nur um die Umkleiden, sondern auch die Sportplätze.
Ja.
Auch da weitere Teams. Wir sind ja absolut an der Kapazitätsgrenze am Alsenweg. Und, wenn wir da vorne reden, den Verein weiter finanziell fortzuführen und die Jugend weitertragen zu können. Ja, die Sportplätze sind nicht in dem besten Zustand. Da muss einiges getan werden. Und wenn man da noch mehr spielende Mannschaft drauflassen würde, das würde nicht funktionieren.
Okay. Dann würde ich gerne noch einmal ganz kurz auf die von dir, Birgit, angesprochenen Mannschaften oder Teams eingehen. Wenn ich das Interesse habe, als Jugendlicher zwischen 13 und 21 Jahren mit Einschränkungen, an wen kann ich mich denn
wenden? An die Daniela Biedermann, also ist unsere Assistentin, die organisiert das mit. Also Daniela Biedermann at svw-ev.de oder auch Telefonnummer unserer Geschäftsstelle. Okay. Die würde das dann weiterleiten.
Genau, deine Adresse findet man auch im Internet, habe ich gesehen, ne? Als Behindertenbeauftragter, als wenn da jemand Fragen hat, Begleitperson oder die Person selber,
kannst
du ja an dich per Mail oder telefonisch, glaube ich, sogar auch.
Meine steht auch mal, ist meine private Telefonnummer, aber da bin ich, das stört mich nicht.
Genau, so, kurze Antwort vielleicht, na gut, ein bisschen haben wir noch. Olli, was müsste ich denn unter anderem, gäbe es noch eine Sache, auch jetzt gerade du als Aufsichtsratmitglied oder Mitglied des Aufsichtsrats, was würdest du denn gerne noch verändern im Verein? Also generell, gäbe es etwa oder gibt es gerade ein Anliegen, was dir sehr sozusagen unter den Nägeln brennt?
Na gut, unter den Nägeln. Ich habe vorhin das Satzungsthema haben wir angesprochen. Ja. Thema wurde gerade angesprochen. Wir müssen gucken, dass unser Verein auf finanziellen guten Füßen steht, dass er die Jugend weitertragen kann. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und da wäre es dann ganz schön, auch das hatten wir vorhin kurz angerissen, das Thema, dass wir einfach mehr Mitglieder für den Verein gewinnen. Wir sind ein kleiner Verein und umso größer die Basis, umso mehr können wir auch tatsächlich tragen. Also das ist ein Thema, was mich seit jeher interessiert. Wie kriegt man einfach eine breitere Basis hin?
Und wie kriegt man eine breitere Basis hin, Olli? Ich meine, du bist ja auch als ehemaliger PW-Vorstand.
Vielleicht. Ja, genau. Habe ich ein paar Mitglieder besorgt. Man muss was tun. Ne? Also ganz klar, man muss da rangehen, in die Kommunikation gehen. Ich glaube, das war schon ein ganz wichtiges Thema, Mitgliedsbeiträge eben für jüngere Mitglieder zu senken, Anreize zu schaffen. Aber da sind wir alle als Mitglieder gefordert, dass wir in unserem Umfeld werben, die Leute mitnehmen. Und tatsächlich muss der Verein in die Offensive auch gehen. Und da muss man diese Mehrwerte darstellen. Und da geht es ja nicht nur, habe ich einen Benefit, kriege ich eine Dauerkarte günstiger oder ähnliches, sondern eben, was man hier eben voranträgt. Wir haben jetzt ganz viele soziale Aspekte besprochen, die so ein Verein hat in der Gesellschaft. Und das muss man auch in die Köpfe kriegen. Ja, also, dass man sagt, hier, ihr tut was Gutes durch eure Mitgliedsbeiträge.
Man kann gutes Sponsoring mitmachen, eigentlich schon für relativ wenig Geld. Ne?
Ja. Also was ich mal abgesehen vom Sponsoren, sondern also Mitgliederwerbung, was wir in den letzten Jahren vernachlässigt haben, ist so, sind gemeinsame Festivitäten. Wir hatten jetzt dieses Buwe-Fabrik-Einweihungsfest. Es wurde gut angenommen. Es war echt eine angenehme Atmosphäre. Da zum Beispiel die Tennisabteilung war da, die auch gar nicht so bekannt ist, hat da was aufgebaut. Die haben zum Beispiel ein neues Mitglied, aber die sind auch über ein neues Mitglied glücklich, ne? Und das haben wir auch besprochen auf dieser erweiterten Präsidiumssitzung. Also erweiterte Präsidiumssitzung ist, da kommt neben dem Präsidium der Ältesten- und Ehrenrat mit und alle Abteilungsleiter, ja. Und da haben wir auch gesagt, solche Feste müssen wir viel mehr machen mit Aktionen, Torwand, Tenniswand, das Handballwurfnetz und so, damit das alles bekannt wird und damit dann die Mitglieder sagen, boah, da ist 2-3 Mal im Jahr, da ist auch ein nettes Zusammensein, die machen die auch einen Weihnachtsmarkt, so wie es Pro Waldhof letztes Jahr gemacht hat, haben gesagt, jetzt hatten wir nicht die Zeit, aber wenn wir mal wieder durchatmen können, ja, dass man das auch wieder mehr macht. Also wie du so gesagt hast, so, das klingt so dröge, auch so ein Ehrungsabend, und was war schön, ne? Und auch so ein Fest ist schön, so Vereinsleben kann schön sein, das ist nicht nur dröge, das kann auch Spaß machen, ja? Und sagen einfach, werd doch deshalb Mitglied, werd nicht Mitglied, damit du leichter an der Karte kommst oder irgendwas verbilligt kriegst, sondern für das Zugehörigkeitsgefühl, die blau-schwarze Gemeinschaft irgendwie, ja. Da muss man hinkommen.
Ich würde sagen, Birgit, ist doch ein wunderbares Schlusswort, ja, das eben Vereinsleben ist schön, die Verbindung ist da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, bei euch, Entschuldigung, erstmal bei dir, Birgit, vielen Dank, dass du gekommen bist, und natürlich auch du, Oliver, vielen, vielen Dank.
Und vielen Dank für eure Arbeit, die ihr leistet, das darf man echt nicht vergessen, und das wirklich ehrenamtlich, und das ist nicht wenig.
Dankeschön.
Dann freuen wir uns, wenn ihr alle morgen ins Stadion kommt. Wann geht's los? 19 Uhr? Ja, 19 Uhr im Stadion, und am Mikrofon waren Carlo, der Luca
und der Paul.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.